Abend, die Ehre. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer die Tops und Flops des Wochenendes. Auch dieses Mal so eine kleine Herausforderung, weil ich ja am Wochenende in Bremerhaven war und jetzt gerade wieder auf der Rückreise. Aber wir versuchen es, der Bernd und ich. Ihr hört vielleicht im Hintergrund so ein bisschen den Münchner S-Bahnhof, den Ostbahnhof. Von dort geht's also wieder nach Hause aus Bremerhaven. Das ist mein erstes Top, einfach dieses Erlebnis in Bremerhaven, diese 4 Tage mit den 6 Spielen bei der Olympia-Qualifikation. Und auch nicht nur die Spiele, bevor wir auf Sportliche kommen, so ein bisschen das Drumherum in Bremerhaven, mal tatsächlich dann am Meer zu sein. Total untypisch jetzt in dieser Zeit bei mir. Und auch Auswandererhaus, sehr interessant, Klimamuseum, sehr interessant in Bremerhaven. Also das war dann schön, da ein bisschen Fisch zu essen. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber auch der Freitag am Freitag war schön. Und dann natürlich sportlich das absolute Top, die Olympia-Qualifikation, die gelingt für Deutschland durch einen knappen 2:1 gegen Ungarn. So ein bisschen wie gescriptet, ja, gegen Österreich, so das Trauma überwunden von vor 4 Jahren, 2:0 gewonnen gegen die Österreicherinnen. Dann ein deutliches 6:1 gegen die Slowakei. Und man denkt sich schon, ja, das klappt auf jeden Fall. Und dann gegen Ungarn nochmal so eine Herausforderung mit diesem 2:1, mit wirklich über 2/3 gleichwertigen Ungarinnen, was mir richtig gut gefallen hat. Das war vor allem, dass Deutschland einfach dran geglaubt hat und einfach dieses Selbstvertrauen, was sie ausgestrahlt haben, das war so das Entscheidende, denke ich. Einfach ihr Spiel durchgezogen und das war dann auch erfolgreich. Am Ende natürlich auch verdient und ein Riesenerfolg für Deutschland. Zum ersten Mal seit 2014 wieder qualifiziert, zum ersten Mal seit 2006 wieder beide Mannschaften, Männer und Frauen. Und das natürlich absolut top. Auch finde ich das Niveau, also die Slowakien ein bisschen abgefallen, das kann man schon als Flop bezeichnen. Ich dachte eigentlich, dass 4 Mannschaften sich so ein bisschen gegenseitig die Punkte nehmen. Die Slowakien haben alles verloren. Ich will jetzt Nina Lopuschanova nicht als Flop bezeichnen, auf gar keinen Fall. Aber ich hatte mir ein bisschen mehr erwartet, auch von ihr, dass sie ein bisschen mehr Impact haben kann auf das Spiel der Slowakien. Und das war noch nicht der Fall, aber nicht vergessen, die ist auch erst 16. Also Deutschland mit 4 Reihen, die wirklich auch dann alle einen Impact gehabt haben, spielerisch sowohl als auch läuferisch. 3 Verteidigerpaare und natürlich richtiges Top, auch Sandra Abstreiter, was die gehalten hat. Super. Was wir auch noch als Top mitnehmen müssen von dem Wochenende oder dürfen, ist, dass Laura Kluge wechselt nach Toronto, also auch da den nächsten Schritt geht. Und insofern aus deutscher Sicht natürlich ein perfektes Turnier. Ein kleiner Flop noch von mir, ich bin mir sicher, der Bernd wird das noch ein bisschen ausführen, war so das Ende für die Ungarinnen natürlich, dass sie dann noch ein Tor schießen. Es war zu spät, aber das hätte man anders auflösen müssen, denke ich. Insofern auch so ein bisschen Dämpfer natürlich für den Jubel, aber dann auch noch bis zum Ende dramatisch dann eben dieses letzte Spiel gegen Ungarn. Deutschland ist mit dabei bei den Olympischen Spielen und wir werden es die Woche sicherlich auch noch mal ein bisschen ausführlicher besprechen. Von mir war es das erstmal und ich übergebe an den Kollegen Bernd Schwicker. Und wenn der irgendwas über mich jetzt sagt, der mich irgendwie so über einen grünen Klee lobt, dann hört einfach weg. Das ist absolut unnötig. Also, Bernd.
So, dann übernehme ich mal von hier aus und wir brauchen ja heute auch nicht so tun, als würden wir das hier zusammen aufnehmen, als sei das ein ganz normaler Podcast. Manchmal passt eben zeitlich nicht so wie heute, weil der Kollege Fetzer nämlich gerade zurückreist von Bremerhaven in seine Heimat. Er hat den ersten Teil aufgenommen, was natürlich sehr professionell klang und jetzt komme ich hier und erzähle euch noch irgendwas anderes. Deshalb kann ich direkt mal meinen ersten Top machen, den kennt der Christoph jetzt da gar nicht. Mein Top ist nämlich er selber, also was der da wieder abgerissen hat am Wochenende mit den ganzen Spielen kommentieren und Social Media machen und euch hier über alle möglichen Kanäle versorgen. Das ist wirklich ein absoluter Top. Aber ich habe natürlich einen Flop zu dieser Olympia-Quali, nämlich diese letzte Sekunde. Also wie man da nicht den Videobeweis nehmen kann, geht nicht in meinen Kopf. Wir reden hier wirklich über eine absolut wichtige Entscheidung, welches Team zu Olympia fährt. Und dann gucken die sich das nicht an, die Schiedsrichterinnen im Video. Ja, im Endeffekt haben wir ja noch über Magenta das Video gesehen. Da stand oben schon die 18, das heißt, das Spiel war schon vorbei, der Puck war zu spät drin, aber das konnte doch niemand wirklich in der Realgeschwindigkeit sehen. Und die Entscheidung auf dem Eis war ja auch zuerst Tor, dann haben sie sich nochmal zusammengestellt, die Schiedsrichterinnen sind dann darauf gekommen, dass der Puck anscheinend doch zu spät drin war, was auch, wie gesagt, die richtige Entscheidung ist. Aber das konnten sie ja nicht wissen. Und ich finde es einfach nur Wahnsinn, so eine wichtige Entscheidung einfach aus dem Bauch heraus zu treffen. Also absoluter Wahnsinn. In Realgeschwindigkeit war das meiner Meinung nach nicht zu sehen. Es sind maximal 10 Sekunden, vielleicht sogar nur 100 Sekunden. Und stellt euch das mal andersrum vor. Stellt euch mal vor, Deutschland hätte dieses Tor gebraucht, hätte dieses Tor erzielt. Es wäre erst auf Tor entschieden worden und dann hätte es einfach mal geheißen, oh nee, vielleicht doch nicht. Also was hier los gewesen wäre, das wäre doch wochenlang Thema gewesen und alle wären auf dem Baum gewesen. Und ich kann auch verstehen, dass die Ungarn auf dem Baum sind, denn trotz, ja, wie gesagt, es war im Endeffekt die richtige Entscheidung. Aber es hätte auch eine falsche Entscheidung sein können. Und das geht nicht bei einem Spiel, wo es darum geht, wer zu den Olympischen Spielen wird, was da alles dran hängt. Nicht nur individuell für die Spielerin, sondern auch generell für das Eishockey in den einzelnen Nationen, gerade fürs Frauen-Eishockey natürlich. Also ich komme darauf nicht klar. Und generell muss ich sagen, ich finde ja dieses Phänomen, dass am Ende immer ganz genau hingeguckt wird, aber vorher im Drittel ständig mal hier eine Sekunde zu lang läuft und da, finde ich irgendwie komisch, weil wir wissen ja, wie es läuft. Da sitzen Menschen, die drücken auf den Knopf, wenn der Pfiff kommt. Aber so schnell kann man ja nicht drücken, dass es genau um Zehntelsekunden geht oder sogar erst recht nicht um Hundertstelsekunden. Und dann fehlen eventuell, oder was heißt eventuell, in diesem Fall fehlen jetzt da die letzten Zehntelsekunden, um noch ein Tor gelten zu lassen. Und ich weiß, man kann es nicht anders machen, weil man kann ja nicht nach jedem Pfiff einen Videobeweis machen, ob die Uhr jetzt wirklich ganz kurz zu spät angehalten wurde. Aber muss man dann am Ende so genau hingucken? Ja, muss man wahrscheinlich, weil du kannst ja dann auch nicht sagen, ja gut, wenn wir vorher nicht so genau hingucken, gucken wir auch dann nicht so genau hin. Das geht nicht. Es muss ja irgendwie eine klare Regel geben und die klare Regel muss am Ende sein, war der Puck noch vor der Sirene drin oder nicht. Aber irgendwie finde ich es trotzdem kurios und ich weiß nicht, ob es technisch irgendwie anders zu regeln wäre, ob man irgendwie die Pfeife mit der Uhr koppeln kann. Ich bin kein Techniker, keine Ahnung, wie sowas geht. Aber grundsätzlich für mich ein absoluter Flop, wie das gelaufen ist. Und ich wiederhole nochmal, ja, es war die richtige Entscheidung. Aber es hätte auch eine falsche sein können. Und das nicht bei irgendwie im Spiel am 22. Spieltag, sondern beim allerletzten Spiel oder in der allerletzten Sekunde des allerletzten Spiels, wer zu Olympia fährt. Also für mich geht das gar nicht. Absoluter Flop, dass bei so einem wichtigen Spiel nicht der Videobeweis genommen wird. Wahnsinn. Naja, dann gehen wir mal weiter. Gucken wir mal einen Top zu einem Top, denn es gab ja gerade die Asien-Spiele. Also während der Aufnahme laufen die jetzt. Wir können euch da nicht aktuell oder vielmehr abschließend erzählen, wie die ausgegangen sind. Aber trotzdem wollen wir sie mal erwähnen, denn grundsätzlich finde ich gut, dass es das gibt, weil sonst spielen diese ganzen Teams ja immer nur unterklassige WMs und jetzt haben sie wirklich mal einen Vergleich auf Augenhöhe, gut, nicht wirklich auf Augenhöhe, komme ich gleich zu, aber zumindest gibt es zum Beispiel diese ganzen asiatischen Teams, die ja im Eishockey wirklich ganz weit von der Weltspitze entfernt sind, das sind ja in der Regel alles Amateure, aber ich finde trotzdem, wie gesagt, gut, dass so ein Turnier mal gemacht wird, wobei man sagen muss, schon sehr krasse Leistungsunterschiede. Bahrain zum Beispiel verliert 1:20 gegen Singapur, 0:29 gegen Kirgisistan und dann nochmal 0:34 gegen Kuwait. Da kann man sich natürlich auch fragen, was bringt das denn überhaupt so einem Team? Aber grundsätzlich finde ich es halt trotzdem eine gute Idee, dass auch solche Eishockey-Nationen mal ein richtiges Turnier erleben und dann, ja, wie gesagt, auch noch so Kontinentalspiele machen können. Dass es keine Europameisterschaft gibt, wissen wir und verstehen wir auch wegen der jährlichen WM. Aber ich finde trotzdem gut, dass in Asien, wo ja fast niemand bis auf Japan, sag ich jetzt mal, oder Kasachstan mal wirklich oben mitspielt, finde ich gut, dass es für diese Teams dann doch mal was gibt. Und ein Top noch davon, Indien hat sein allererstes offizielles Turniertor geschossen. Zugegeben, es war ein 1:19 gegen Turkmenistan, aber immerhin, Indien schießt ein Tor im Eishockey, das ist doch auch historisch. Dann gucken wir kurz in die DEL, die hat am Wochenende zwar pausiert, aber auch da gab es für mich einen Flop, nämlich Doug Shedden ist nicht mehr Trainer der Iserlohn Roosters. Erstmal ein völlig kurioser Zeitpunkt, Samstagabend wird das verkündet, 6 Tage nach dem letzten Spiel. Also ich gehe jetzt nicht auf diese ganzen Gerüchte ein, die es rund um das Thema Shedden und Iserlohn gibt. Da gibt es ja einige, da wir sie nicht nachprüfen können, wollen wir sie jetzt nicht nachplappern, aber ich sag mal so, die Laune scheint nicht ganz so doll zu sein und generell finde ich es auch kurios, weil ja, Iserlohn spielt jetzt kein Zauber-Eishockey, aber ich fand die letzten Wochen sahen doch gar nicht so schlecht aus. Es gab nur eine glatte Niederlage aus den letzten 5 Spielen, in der Formtabelle sind die Roosters 9. und gerade jetzt stehen wichtige Spiele an, Mittwoch das Nachholspiel in Bremerhaven, am Freitag gegen Düsseldorf, das ist jetzt nicht komplett entscheidend, aber ist auch nicht ganz so unwichtig, wenn du gegen ein Team spielst, was nur ein Punkt vor dir steht. Also ich finde das einen ganz komischen Zeitpunkt. Generell scheint da wirklich was schief zu laufen in Iserlohn oder ist was schief gelaufen mit dieser ganzen Shedden-Nummer. Sehr komisch. Jetzt übernimmt erstmal Herr Fritzmeier. Bin ich mal sehr gespannt, ob der es wirklich besser macht. Also Iserlohn und die Shedden-Entlassung für mich ein Flop dieses Wochenendes. Dann gehen wir in die DEL2. Die hat ja gespielt und da sind die Top-Teams weiter auf Kurs. Dresden gewinnt 2x, Krefeld gewinnt 2x, Kassel gewinnt zumindest 1x. Und ich habe mir mal zwei Reihen rausgesucht, die besonders gut waren am Wochenende. Und das sind jeweils so die Top-Reihen von Dresden und Krefeld. Gucken wir erst nach Dresden. Turnbull, LeBlanc, Fox mit 14 Punkten am Wochenende. Und ja, es gibt nur Leute, die sagen, und ich gehöre ja eigentlich auch dazu, dass man nicht einzelne Punkte einer Reihe zählen sollte, weil ein einziges Tor kann ja schon 3 Punkte liefern. Aber trotzdem, das sah schon echt gut aus. Turnbull hat 3 Tore gemacht, LeBlanc 5 Vorlagen, Fox sogar 6 Vorlagen an einem Wochenende. Also die Reihe hat wirklich absolut top funktioniert. Und dann gucken wir nach Krefeld, Lessio, Newton, Maschinu. 7 Tore gemacht am Wochenende, 10 Vorlagen noch dazu. Und Krefeld hat insgesamt ja nur 9 Tore geschossen und 7 davon von einer Reihe. Das ist schon schwer beeindruckend. Also die Top-Teams sind auf Kurs, ihre Top-Reihen sind ebenfalls auf Kurs. Aber da müssen wir natürlich auch auf Flops gucken, nämlich auf Rosenheim und Kaufbeuren, jeweils mit 2 Niederlagen. Rosenheim ist jetzt auch von Ravensburg überholt worden, was wiederum top ist, weil Ravensburg jetzt mit 6 glatten Siegen in Folge übrigens hat. Ravensburg genau, Rosenheim und Kaufbeuren jetzt geschlagen. Vielleicht gibt es ja doch noch ein bisschen Hoffnung für die Erstligisten, die im Abstiegskampf sind, dass Ravensburg dann doch wieder an allen vorbeizieht und den DEL-2-Titel holt und es keinen Aufstieg gibt. Ich glaube es nicht, aber zumindest ist es nicht ganz unrealistisch oder völlig abwegig. Gucken wir schnell in die Oberliga, denn auch da gibt es Tops für uns, nämlich Heilbronn. Überhaupt ja absoluter Wahnsinn, was die Mannschaft da dieses Jahr spielt. Aktuell 36 Siege aus 44 Spielen. Zuletzt gab es 11 glatte Siege in Folge. Am Wochenende gab es natürlich wieder 2 mit 12 Toren. Allerdings auch Bietigheim wirklich stark und das dürften wirklich spannende Playoffs werden. Also die beiden Teams, die in den letzten Jahren abgestiegen sind aus der DEL 2 in die Oberliga Süd, sind da aktuell oben und werden sich wohl sehr hart darum betteln, wer da irgendwie als Meister rausgeht. Im Norden in der Oberliga ist übrigens auch eine Entscheidung gefallen. Die Tilburg-Trappers haben mal wieder die Hauptrunde gewonnen, haben am Wochenende wieder 2 Siege geholt und können deswegen nicht mehr von Platz 1 verdrängt werden. Klar, aufsteigen dürfen sie bekanntlich nicht, die Trappers, was ich ja immer noch schade finde. Aber so ist es zumindest. Rocken sie weiter in der Oberliga komplett durch. Und zum Abschluss noch der kurze Blick in die NHL. Da müssen wir natürlich über Leon Draisaitl sprechen. Zwischendurch war er sogar Topscorer der ganzen Liga, Top-Torjäger ist er sowieso. Allerdings ist er beim Top-Scorer dann wieder überholt worden, denn Nathan MacKinnon hat dann im direkten Duell zwischen Edmonton und Colorado einfach mal 4 Punkte gemacht und ist dann wieder an Draisaitl vorbeigezogen. Aber wie gesagt, Draisaitl hat auch 2 Tore in dem Spiel gemacht, steht das bei 40 Saisontoren schon, wirklich eine absolute Wahnsinnssaison von dem Kollegen. Und beim Flop gucken wir auch auf ein Team eines deutschen Spielers, nämlich auf die Ottawa Senators, da geht's ja wieder hoch und runter, das ist ja wirklich eine viel klischee-mäßig benannte Achterbahnsaison, also ständig mal Niederlagen in Folge, Siege in Folge, dann läuft es wieder gut, die Laune ist da, dann klappt wieder gar nichts. Jetzt sind sie gerade wieder in der Phase, wo wenig klappt, 3 Niederlagen in Folge, am Wochenende 1-5 gegen Tampa, 1-5 gegen Florida. Stütze selber hat in beiden Spielen gepunktet, aber trotzdem war das natürlich kein gutes Wochenende für die Ottawa Senators. So, jetzt ist erstmal Pause in der NHL, das Four Nations Turnier steht an, aber da kümmern wir uns dann die Tage drum. Heute war, wie gesagt, etwas hektisch mit dem zusammengebastelten Podcast hier, aber so ist es halt manchmal, deswegen sage ich jetzt einfach mal, bis morgen, macht es gut und dann hören wir uns wieder wahrscheinlich zusammen, wenn der Herr Fetzer und ich zusammen etwas aufnehmen. Also, bis dahin, tschö.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.